Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 165. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich freue mich sehr, euch in dieser kleinen Küchenfunk-Folge begrüßen zu können. Der Martin ist leider diese Woche verhindert. Der hat viel zu viel um die Ohren. Der neue Laden, Catering und so weiter. Er hatte gestern auch Geburtstag am Tag der Deutschen Einheit. Könnte man sich ja was in den Kalender eintragen. Von mir und ich denke von uns allen auf diesem Weg auch noch alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast schön gefeiert. Man hat Diverses auf Instagram gesehen. Ich hoffe, du konntest es genießen und freue mich schon, wenn wir nächstes Mal wieder ausführlich einen Podcast zusammen aufnehmen können. Und ich habe mir jetzt für diese Woche einfach vorgenommen, weil wir haben so viel gutes Feedback bekommen für die letzte Reisfolge. Ich war wirklich überwältigt, auf welchen Wegen uns da und von wo aus uns da die Kommentare erreicht haben und vor allen Dingen Sachen, die sehr, sehr interessant noch sind. Und das würde ich euch sehr, sehr ungerne vorenthalten. Ihr könnt das teilweise in den Kommentaren nachlesen, aber manchmal kam auch eine E-Mail oder ein Instagram-Kommentar. Deswegen, ich habe es einfach ein bisschen gesammelt und deswegen geht es jetzt nochmal einen kurzen Moment nochmal um Reis, aber ich denke, da sind sehr viele interessante Sachen nochmal bei gewesen. Unter anderem hat die Andrea uns geschrieben, fette Reisgerichte, da hatten wir ja ein bisschen gebrainstormt, was denn so Risotto, Arancini, was ist denn so richtig ein ungesundes Reisgericht, wenn man das so überhaupt sagen kann, weil ja eigentlich Reis eher so ein bisschen sehr healthy food mäßig ist. Sie hat geschrieben, Meadra, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein typisch orientalisches Gericht, was klassisch mit Reis, also Reis und Linsen beinhaltet und frittierte Zwiebeln, die das Ganze natürlich dann ein Ticken geschmackiger machen. Sie hat auch einen Link mitgeschickt zum Guardian. Den Link, wie gesagt, direkt in den Shownotes. Da könnt ihr mal drauf gucken, wie so ein Meadra aussieht. Der Otto Leggi, der den einen oder anderen vielleicht kennt, den Koch aus Jerusalem, der auch sehr geile Sachen macht, muss ich sagen. Ja, der hat hier ein Rezept geschrieben und es sind braune Linsen, viele Zwiebeln, Kumin, Koriander und Turkmenik war was, ich habe die Übersetzung vergessen, Zimt, also ein schönes gewürzträchtiges und durch die frittierten Zwiebeln fettiges Gericht, Reisgericht, finde ich auf jeden Fall mal wert auszuprobieren. Und gerade wo ich so über fettige Reisgerichte spreche, weiß ich gar nicht, ob wir den Reissalat, den klassischen, erwähnt haben. Den gab es früher immer bei meiner Oma. Die hat den so mayonnaisig-tomatig, ich weiß gar nicht mehr genau, so Cocktail. Ja, weiß nicht, es war Ketchup, Mayo, es war Paprika drin, Mais, so diese Richtung. Das ist, glaube ich, ein klassisch deutsches Ding gewesen, dass man auf die Weise den Reis angemacht hat. Und ich habe es in der Agentur dann auch mal asiatisch das Ganze gebastelt, mit einer Chili-Mayonnaise, Sweet Chili-Mayonnaise oder was war da noch drin? Paprika natürlich, aber auch mit Sprossen, mit Koriander, mit Frühlingszwiebeln, den Reiskräckern, von denen habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, den Schafen, die es im Asialaden gibt, also dass du das Ganze so sehr asiatisch aufbaust, aber hat natürlich dieses klassische deutsche Mayo-Salat-Geschichte. Also die kommt mir jetzt gerade so noch in den Sinn, das sind also zwei noch Salatvarianten zum Reis, weiß ich gar nicht, ob wir das hatten. Dann noch eine weitere kleine Anekdote zum Milchreis. Wir hatten mal, meine Eltern haben sehr viel gearbeitet und wir hatten eine Köchin mal zeitweise, die bei uns gearbeitet hat. Und die hatte so eine große Vorliebe, was ich eigentlich auch sehr richtig finde, Reste immer aufzubrauchen. Aber eine Marotte war, und was es dann wirklich ein bisschen schwierig gemacht hat, dass sie Milchreis aus Reis gekocht hat, der übrig geblieben ist. Und das Problem war halt bei diesem Reis, dass es ja in Salzwasser gekocht war. Oder ich weiß gar nicht, ich denke mal, vielleicht war es auch in Reis gedünstet. Aber dieser Milchreis war halt so richtig, richtig unsexy. Und ja, man hat dann immer gern einen Bogen drum gemacht. Wie gesagt, ich finde immer sehr gut, aus die Reste alles zu verwerten, sich immer was dazu einfallen zu lassen. Das mache ich auch total gerne in der Agentur, wenn ich mal von ein, zwei Tagen die Reste da habe, mir dann dazu nochmal was auszudenken. Aber Milchreis aus salzigem Reis finde ich ganz, ganz schwierig. Ja, Andrea hat aber noch einen Hinweis gemacht. Wir hatten ja auch die Frage gestellt, wie sieht das jetzt mit Salzen von Hülsenfrüchten aus? War ja auch so in vielen Köpfen geistert ja rum, man soll das nicht machen. Martin meinte ja sogar auch, dass es eine schlechte Idee wäre, und sie schrieb jetzt sogar, dass man sogar das Einweichen in Salzwasser machen könnte. Und ich muss auch sagen, Salz direkt von vornherein dran machen, wenn man sie kocht, praktiziere ich schon, auch erfolgreich. Das ist nie ein Problem gewesen. Tollen Ansatz finde ich, das Ganze dann auch in Salzwasser einzuweichen. Ich glaube, der Helmut Gothe vom WDR, der Haus- und Hofkoch, der auch die Radiosendungen hat, hat da auch schon mal drüber gesprochen, dass man gerade das Salzen beim Kochen, dass da einfach das Geschmack nochmal ganz schön nach vorne bringt. Also vielen Dank für die Aufklärung. Sie hat ja auch hier einen Link mitgeschickt von Serious Seeds, ist glaube ich auch auf Englisch. Kann man sich auf jeden Fall auch nochmal nachlesen bei uns in den Shownotes. Und dann kam ein Mega-Kommentar vom Winfried. Vielen, vielen Dank. Das war echt krass. Also er hat gefragt, ob das dann ein bisschen viel war für einen Kommentar, aber ich fand es genau richtig. Ich habe da jetzt ein paar Sachen rausgeschrieben. Also die 164, die Shownotes nochmal aufrufen, könnt ihr auch nochmal Details nachlesen. Ein paar Sachen wollte ich euch einfach aber nicht vorenthalten, was er jetzt gemacht hat, gerade zum Thema Reiskocher. Tomaten und Paprika klein würfeln und schon mal mit zum Reis geben und den mitkochen. Gart natürlich Tomaten und Paprika, aber aromatisiert und färbt den Reis natürlich auch sehr schön. Sehr schöner, aromatischer Ansatz. Dann hat er vorgeschlagen, einfach, was er auch macht, Kartoffeln im Reiskocher kochen. Klappt auch wunderbar. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und diese Warmhaltefunktion bei Reis ist, gerade weil sie auch bei recht hohen Temperaturen noch, also dieses Warmhalten passiert bei recht hohen Temperaturen, und das ist auch wohl sehr, sehr wichtig, weil es gibt da ein kleines Bakterium, Bakterium Bacillus cereus, die wohl sehr, sehr gerne sich gerade auf Reis stürzen und sich da auch in Windeseile vermehren. Und ja, das würde das halt verhindern. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr gut, sich auch gerade, wenn man Reis warm hält, Reis ja so verwendet, damit auf jeden Fall beschäftigt. War mir vorher auch überhaupt nicht bewusst. Ich habe das auch sehr gerne. Für mich war Reis da eigentlich immer so ein, das packt ja keiner an. Hier kannst du natürlich nicht eine Woche draußen stehen lassen, aber dass da so ein Bakterium sich dran labt, hätte ich nicht gedacht. Werde ich auf jeden Fall jetzt auch im Hinterkopf behalten, weil ich da ja gerne auch schon mal Reste draus verarbeite. Also man sollte dann auf jeden Fall gucken, dass man es schnell runterkühlt. Also nicht noch groß mit Deckel drauf, lange auf dem Herd stehen lassen und dann ganz langsam runterkühlen lassen, sondern zügig. Also vielleicht ein bisschen ausbreiten in Auflaufform, mache ich auch schon mal. Und ja, das Problem ist auch, wenn man dann so einen Reis, der so befallen ist, wo vielleicht, den man nochmal aufbrät danach, tötet man zwar die Bakterien, aber die Toxine, die diese Bakterien halt ausgeschieden haben, die sind halt am Reis dran, und auch die sind jetzt nicht gut für den menschlichen Körper. Und ja, es könnte durchaus passieren, dass man dann auch nochmal das Ganze sich durch den Kopf gehen lässt und es dann, ja, einem nicht gut bekommt. Also auf jeden Fall vielen Dank für diesen sehr erhellenden Hinweis. Das war mir so wirklich noch nicht bewusst. Dann hat er noch zu zwei Themen was geschrieben, so Arsenbelastung in Reis und wie man damit umgehen kann. Kommt natürlich, das ist noch nicht mal unbedingt eine Sache, die durch schlechte Umwelteinflüsse oder irgendwie schlechtes Anpflanzen des Reises passieren kann, sondern weil es einfach im Boden drin ist. Wie man damit umgehen kann, könnt ihr sehr schön in den Kommentaren lesen. Und hat auch noch was zum Instant Pot geschrieben. Auch die, ich will das jetzt gar nicht alles erzählen, also guckt gerne nochmal in die Shownotes der Küchenfunkfolge 164 und da könnt ihr das auf jeden Fall nochmal nachlesen, was er zu dem Reis und der Arsenbelastung genauso wie zum Instant Pot geschrieben hat. Ja, das ist eigentlich schon so das Feedback gewesen. Wir haben nur nochmal den Hinweis, weil die Aktion einfach noch läuft. Ihr könnt gerne nochmal auf reishunger.de gehen und dieses Pro-Paket käuflich erwerben. Ihr habt den Gutscheincode, der heißt ProChris. Den Link direkt zum Paket habe ich auch in die Shownotes gepackt. Ihr supportet halt uns damit. Wir kriegen Prozente, nicht Alimente, sondern Prozente, wenn wir das Ganze, wenn das Ganze gekauft wird. Und da können wir natürlich auch diese kleine Sendung für finanzieren. Und ja, schaut mal vorbei. Würde mich freuen. Also dieses Paket kostet eigentlich 37 Euro, also dann mit Versand. Ich glaube 32 Euro ohne. Und ihr kriegt das Ganze dann für 14,99 plus natürlich auch die 4,95 Versand. Und da hatte auch die Anja den guten Hinweis gebracht, dass ja auch bald Weihnachten ist und dass es ja auch ein schönes Geschenk ist, was man mal verschenken könnte. Also da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also wenn jetzt ihr denkt, das könnte ein schönes Paket, ein Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen sein, ja, schaut gern vorbei, verschenkt es, wenn ihr es selber nicht brauchen können wollt. Denke ich, ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, das war es im Grunde schon wieder zum Reis. Vielleicht kommen ja jetzt noch mehr Kommentare und Feedback zum Thema Reis, dann gehen wir gerne da auch nochmal drauf ein und erzählen darüber auch hier im Podcast, damit möglichst viele das dann auch noch mitbekommen und diese Ergänzungen dann auch nachvollziehen können, weil nicht jeder ja leider die Kommentare liest. Es schreiben ja auch nicht so viele Kommentare, aber ich bin schon erstaunt, wie auf wie vielen Kanälen hier diese Folge, das Feedback dazu kam. Wir haben auch keinerlei negatives Feedback zu dieser gewisser Weise Werbesendung, also weil sie auch eine gewisse Finanzierung wir uns dadurch erhoffen und da natürlich auch Werbung für Reishunger machen. Aber es gab keinen negativen Kommentar dazu, nur Positives, was uns jetzt natürlich auch nicht beschwingt, dieses noch häufiger zu tun. Wir werden halt immer wieder erzählen, wenn wir zu irgendwas eingeladen sind, dass ihr halt wisst, was passiert ist. Aber das hier ist ja jetzt ein kleiner Sonderfall gewesen. Wie wir ja auch gesagt haben, wird es das bleiben. Und ja, vielen, vielen Dank, dass es so gut bei euch angekommen ist. Das hat mich sehr gefreut. Und ich habe euch noch ein paar andere kleine Sachen mitgebracht. Außerdem hat der Heiko aus seinem Urlaub noch einen kleinen Audiokommentar geschickt und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten und den gibt's jetzt.
Ja, hallo ihr beiden. Ich liege jetzt gerade hier am Strand der Malediven und hab mal so bei gefühlten 40 Grad eure Reisfolge gehört. Finde ich wirklich sehr interessant. Hab sehr viel gelernt über Reis und ich denke mal, das eine oder andere werde ich sicher auch immer ausprobieren. Ein paar interessante Ansätze dabei. Dankeschön, macht weiter so und ciao, tschüss, Heiko war das, ciao.
Vielen Dank, Heiko, für deinen Audiokommentar. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Urlaub mit leckerem Essen und Getränken. Wenn ihr selber mal hier im Podcast auftauchen wollt mit einem Audiokommentar, dann geht doch einfach auf küchen-funk.de. Da findet ihr rechts einen kleinen Button, der heißt Audiokommentar. Ein kleiner Button, der ist riesengroß, ihr werdet ihn nicht übersehen. Da könnt ihr einfach mit eurem Computer oder eurem Smartphone ganz schnell und unkompliziert eine kleine Message an uns schicken. Ihr könnt dann gerne auch sagen, wenn es nicht veröffentlicht werden soll, ansonsten veröffentlichen wir es natürlich. Und das ist für uns auch mal mega interessant, wenn wir eure Stimmen hören, weil wir hören immer nur uns selber und uns selber labern und das ist total faszinierend, dann auch mal von euch etwas zu hören. Egal, ob wir es jetzt veröffentlichen können oder nicht, es ist auf jeden Fall eine schöne Variante, uns auch etwas auf die Ohren zu geben und wenn das Informationen sind, die wir dann auch gerne weitersagen sollen, machen wir das natürlich auch gerne im Podcast. Wenn ihr jetzt euren Audiokommentar nicht gesendet haben wollt, würde uns auf jeden Fall freuen, wird ihr jetzt auch immer wieder genutzt und erfreut sich reger Beteiligung. Vielen Dank dafür. So, und dann habe ich euch natürlich noch ein paar Sachen mitgebracht aus den kulinarischen letzten Wochen, den letzten 2-3 Wochen wieder einmal. Und da ist zum Beispiel, was mich jetzt letztes Wochenende völlig weggeflasht hat, ich habe es noch nie gemacht, ist Schichtfleisch. Und zwar in einem Dutch Oven. So, zwei Sachen, müssen wir ein bisschen erklären. Also ein Dutch Oven ist eine Auflaufform aus Gusseisen mit einem gusseisernen Deckel. Und die wird einfach du legst 6 Kohlebriketts auf eine feuerfeste Unterlage, kann auch der Grill sein oder Steinplatte, keine Ahnung. Oder du stellst das ganze Ding halt so ins Feuer. Aber im Grunde legst du halt Kohle unten hin, stellst diesen Bräter da drauf und legst dann noch so 12 Briketts oben auf den Deckel und lässt das Ganze einfach für 1-2 Stunden in Ruhe vor sich hinschmuggeln. Und da kannst du halt verschiedene Sachen reinmachen. Eine Variante, die ich halt direkt als allererstes ausprobiert ist, was anscheinend auch Pflichtprogramm ist für einen Dutch Oven, um ihn einzuweihen, also das machen halt sehr viele, ist Schichtfleisch. Und das ist im Grunde einfach ein Schweinenacken, den man in Scheiben schneidet. Also ich hatte 3 Kilo Schweinenacken. Ich hätte eigentlich 3,5 Kilo, aber es ging nicht alles rein. Also 3 Kilo ist eigentlich eine gute Maßgabe vom schwäbisch-hellischen Schwein von meinem Metzger geholt. Die habe ich einfach in Scheiben geschnitten, so dünn wie es halt ging, mal dünner, mal dicker. Hab diese Scheiben mit einem Rub eingerieben, nicht zu Barbecue-mäßig, aber das ist schon Paprika, Knoblauch war drin, also schön eine Würze, auch eine gewisse Schärfe dran kommt, mit Salz, und hab die dann einen Tag so vor sich hin marinieren lassen und hab dann diesen Bräter ausgelegt mit Baconscheiben und dann senkrecht gestellt halt diese Schweinenackenscheiben mit viel Gemüsezwiebeln, Streifen geschnittenen Gemüsezwiebeln halt geschichtet. Und obendrauf war dann, ich habe dann viele Rezepte, also Bilder auch gesehen, wo von oben, weil da ja oben die Kohle ist, ihr habt ja auch gesehen, 12 Kohlestücke oben drauf, das ist also mehr Hitze von oben, war zum Beispiel, man kann dann oben noch Bacon so als Schutz drüberlegen, und das war mir dann irgendwie ein Tick einfach zu, es wurde zu dunkel. Ne? Also der Bacon wurde dann teilweise sehr schwarz, und da habe ich gedacht, ja, dann bist du einfach schlau, nimmst du einen schönen, also einen geräucherten weißen Speck, also komplett, also Lardo-mäßig, auch von meinem Metzger, und die Metzgerin war ganz, ganz schlau. Die hat dann einfach dieses ganze Stück Speck nicht halt in Scheiben aufgeschnitten, also in schmalen Scheiben, sondern hat diesen ganzen Block so eingespannt, dass ich dann so 15 mal 15 quadratische Speckscheiben hatte. Die habe ich dann oben draufgelegt, was das Ganze, wo ich dachte, einfach natürlich Aroma, noch ein bisschen Fett und auch ein bisschen Schutz noch bringt, damit es von oben nicht so dunkel wird. Und dann habe ich das, wie gesagt, für, ich glaube, ich hatte sogar 3 Stunden dieses Fleisch einfach in diesem Bräter draußen stehen mit der Kohle. Und ich kann euch sagen, also das war echt, das Fleisch war sowas von der Hammer. Also die Leute, wir hatten Kindergeburtstag von meiner Tochter, und wir hatten für die natürlich, für die Kinder Würstchen, und waren auch Erwachsene da, und ich habe gesagt, so, willst du irgendwas machen? Ich wollte was ausprobieren, wollte unbedingt mal diesen Schichtfleisch ausprobieren. Probierst du das doch einfach mal aus, das kannst du vorbereiten, das stellst du hin, das wird von alleine fertig. Und so war es dann auch, und im ersten Moment waren dann die Leute sehr skeptisch. Also du hast dann, ich habe Fotos auch verlinkt, so eine Auflaufform, wo viel Flüssigkeit auch drin war, wo viel Fett drin war, wo dann aber diese Scheiben drin waren, und so, was, naja, Schichtfleisch hört sich jetzt auch nicht so unbedingt lecker direkt an, wenn man das hört. Vielleicht Pressfleisch oder so, man hat irgendwie, glaube ich, jetzt nicht direkt eine positive Assoziation mit Schichtfleisch. Und genau das war dann wirklich witzig, weil die Leute dann erstmal so ein bisschen zaghaft drauf zugegangen sind, haben einfach Brötchen dazu gemacht, und man hat sich dann halt diese Fleisch Fetzen. Also zuerst dachte ich, man isst sie einfach so, man isst das Brötchen dazu, aber eine super Idee war halt, diese Fleischfetzen direkt in das Brötchen zu legen. Und das war im Grunde von der ganzen Aromatik her mit der Paprika und den Zwiebeln wie ein Spießbraten. Ich weiß nicht, gibt's Spießbraten, ist Spießbraten deutschlandweit? Hat man das überall? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt da, glaube ich, totale regionale Unterschiede, was Spießbraten ist. Es ist im Grunde aber auch ein Schweinenacken, da ist innen drin vielleicht noch was Zwiebeln gefüllt und der dreht sich dann im Grunde auf dem Spieß und wird halt crunchy außen und durch die Zwiebeln innen. Also die Aromatik war eigentlich total so, aber es war halt nirgendwo richtig knusprig. Oben hast du natürlich die Schicht, die direkt zum Deckel war, wo auch noch nicht so viel Flüssigkeit gestanden hat. Da war eine schöne gewisse Kruste, aber es war halt, die Kruste dominierte halt nicht wie bei einem Spießbraten, aber die Aromatik war voll da und das Fleisch war butterzart. Es war Pulled Pork ähnlich, also man konnte es wirklich auseinanderziehen, war natürlich auch dieses ganze Fett und dieser Rub, der war in diesem Fleischsaft und man konnte daraus halt dann super dann auch nochmal das Brot beträufeln und es war alles eigentlich, was ich an einem Spießbraten liebe, ohne das, was ich am Spießbraten hasse, und das ist dieses, wenn es zu trocken wird. Ne? Also natürlich willst du Kruste haben, aber wenn, je nachdem, du kannst, das ist unheimlich schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, finde ich, dass du halt eine richtige Menge Kruste hast, aber innen, dass es saftig bleibt. Und dann aber auch, dass es dann innen schon so zart ist. Und das war halt in diesem Schichtfleisch, Schweinenacken vom Schwäbisch-Hellischen, ihr könnt euch vorstellen, wie schön fettig der war. Und was ich total verrückt fand, dass wirklich alle Gäste es gegessen haben. Es war immer so ein bisschen Nacken und Fett und Höhe. Und dadurch, dass es aber so zart war, du hast nirgendwo irgendwie so dieses, du konntest den Glibber gar nicht finden, weil entweder war der halt, also Glibber ist jetzt das, was man hört, wenn man Leute sagen, Schweinenacken, der Glibber und das Fett. Ich liebe das, ja. Aber das war halt einfach so zerkocht oder vermischt nachher, dass das echt, alle haben es gefeiert. Es war voller Erfolg und ich fand es, wie gesagt, von der Aromatik her einfach nur der Hammer. Weil ich habe mir schon gedacht, dass es lecker werden könnte, aber so gut hätte ich echt nicht gedacht. Und was ich auch von vornherein machen wollte, viele Schichtfleischrezepte, die ihr im Internet findet, beinhalten Barbecue-Soße. Und ich hatte keine Lust, dass es eine von Ketchup oder Barbecue-Soße mit viel Zucker getragene Geschichte wird, sondern es sollte wirklich eine pure Geschichte werden. Deswegen ist es auch, glaube ich, so Richtung Spießbraten geworden. Ich suche mal raus, welcher Blog das war. Das war ein Barbecue-Blog, der viel mit dem Dutch Oven gemacht hat und der hat extra geschrieben, benutzt bitte keine Barbecue-Soße. Das ist halt einfach total schwierig von der Dosierung her und nachher ist es zu viel und dann wird es zu süß oder je nachdem verbrennt oder lasst sie einfach weg. Wenn ihr könnt, lasst sie weg. Und ich fand, das war ein super Tipp, sie einfach wegzulassen. Ich glaube, deswegen hat es auch diese Spießbraten-Aromatik bekommen. Was ich dann noch gemacht habe, einfach weil ich diesen Rub, dann habe ich mit geräucherter Paprika, normaler Paprika, ein bisschen Chili und auch ein bisschen braunen Zucker natürlich den Rub gemacht. Aber das war wirklich von der Süße auch wirklich völlig ausreichend und so eine, also es gibt natürlich total, ich stehe auch total auf Barbecue-Soße, das muss ich wirklich zugestehen, aber ich wollte das wirklich mal sehr pur zubereiten, weil auch gerade Schichtfleisch hört sich so richtig traditionell an. Ich habe jetzt leider keine Geschichte für euch, wie lange es das schon gibt und wo das herkommt, aber lasst die Barbecue-Soße weg. Das war echt ein super Tipp. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mit diesem Dutch Oven noch mehr ausprobieren. Ich habe dann so jetzt auch in den letzten Tagen, wie ich mich noch intensiver damit beschäftigt habe, auch gelernt, es ist im Grunde, wenn man so eine Auflaufform oder so eine gusseisernen Topf mit Deckel hat, ist das im Grunde auch schon ein Dutch Oven. Es geht halt wirklich darum, dass du dickwandige Töpfe, dickwandige Deckel hast. Ich habe so ein von Staub, so ein Bräterding, was man im Grunde hätte man das auch nehmen können. Ich hätte nicht dieses Ding von Petromax mir unbedingt dafür besorgen müssen, sondern es. Aber das ist von Petromax, dieses Gusseisen hat natürlich eine ganz besondere eine Optik, eine ganz besondere Haptik und eine ganz besondere, ich weiß nicht, ich mag dieses Rohe, dieses auch diese Fähigkeit über offenem Feuer oder über Feuer damit was zu machen, hat mir halt total gut gefallen. Ist ein bisschen bescheuert, aber ja, also ich habe die gusseiserne Pfanne von denen und ich liebe die für alles. Ich mache da Pizza drin oder ich mache da eine Quiche drin oder einen Kuchen. Genauso Steaks anbraten oder ja, keine Ahnung, irgendwas anrichten, eine Pasta da drin servieren und einfach auf den Tisch stellen in die Mitte. Die sind nicht beschichtet mit irgendwie irgendwas, was zerkratzen kann. Du kannst mit denen richtig arbeiten und das gefällt mir an diesen Produkten halt so gut. Und ja, in diesem Dutch Oven, den hat wie habe ich das, die Barbecue Prime Barbecue Night. Da war der Martin auch, ich weiß gar nicht, ob wir davon schon erzählt haben, die war zur Spoger. Da hatten Monolith, Petromax und der dritte im Bunde, ihr könnt es bei mir im Blog nachlesen, ich habe davon berichtet, hatten halt zu diese Prime Barbecue Night eingeladen und da war ein Koch, der heißt auch der Feuerkoch, findet ihr glaube ich auch auf Facebook, der halt ein Koch ist und auch Kochkurse gibt, wo man wirklich alles so, dieses Over-Fire-Cooking, so sei es jetzt mit offenem Feuer, mit Kohle, aber alles nicht als Barbecue, sondern dass du wirklich einfach so einen schönen Topf, einen Dutch Oven mit, wie du da drin einen Kartoffelgratin machst, der hat einen Google-Hupf. Die haben eine Google-Hupf-Form, wo er dann einen Blaubeer-Google-Hupf-Kuchen gemacht hat, der dann heiß, also aus dem Feuer genommen, gestürzt, warm, heiß serviert worden ist. Das war halt schon Hammer. Und der hat dann diesen Dutch Oven zum Beispiel auch gemacht, ein Schweinefilet. Das wird zuerst angebraten von rundherum und wird dann in Hefeteig gepackt und kam dann in diesen Dutch Oven rein und wurde halt in diesem Brotteig gegart. Und wenn das Brot fertig ist, wäre auch drin das Schweinefilet fertig gewesen. Und ich war völlig hin und weg, wie crunchy halt dieser Teig geworden ist außen. Aber in der Mitte halt, weil auch noch Fleischsäfte waren, war es halt total auch ein bisschen so angesuppt. Und dieses außen crunchy, innen angesuppt und dann diese schöne Aromatik von diesem Fleischsaft, da will ich auf jeden Fall was mit ausprobieren. Auch nochmal dieses Schweinefilet auf jeden Fall mit diesem Brotteig außenrum, dass man direkt so die Beilage halt dabei hat. Leider war es ein bisschen, war ein Tick zu weit, das Schweinefilet war ein bisschen zu weit. Aber wie gesagt, diese crunchy Komponente, dieses warme, also natürlich dieser Hefeteig ist halt warm, innen total saftig von diesem Fleischsaft und außen crunchy. Fand ich mega geniale Zubereitungsart und das hat mich so richtig juckig gemacht auf diesen Dutch Oven. Und da werde ich auf jeden Fall jetzt einfach das eine oder andere noch mit ausprobieren, weil da kannst du auch... Ich werde es dann halt auch mal ausprobieren, wie es im Backofen läuft, dass du zum Beispiel mal Ochsenbäckchen oder ein Gulasch oder sowas, das sind halt alles so Sachen, die man klassisch auch in diesem Dutch Oven halt über Feuer machen kann. Auch finde ich das natürlich, wenn du mit Kohle das Ganze machst, gibt das dem Ganzen nochmal eine ganz andere Aromatik, die sehr... Ja, sehr total super sein kann. Und ja, also Dutch Oven hat mich echt total fasziniert, vor allen Dingen, wie ruppig man damit umgeht. Besonders dieser Feuerkoch, was der da einfach alles so rausgezaubert hat. Ich weiß nicht, was das noch war. Was war das? Kartoffelgratin, was auch sehr, sehr lecker war. Es war dieses Brot, dieser Brotteig, im Brotteig gebackene Schweinefilet. Und irgendwas hat, und diese Gugelhupf, das war aber nicht im Dutch Oven, das war halt so eine extra Form dafür. Die ist halt dann nur zum Kuchenbacken. Entschuldigung, ich hab Prime Barbecue Night war der dritte im Bunde war Beefer. Entschuldigung. Das wollte ich euch, die wollte ich natürlich nicht vergessen zu nennen. Also da waren wir eingeladen, Martin war auch da und natürlich die Camillo und die alle aus der Barbecue-Szene waren da. War echt ein schönes Happening, sie alle wiederzusehen. Ich lese aber jetzt mal kurz nach. Wir hatten das, genau, Schweinefilet, Gugelhupf. Ich glaube, das war's schon, ne? Die hatten so eine mega Feuertonne da rumstehen. Das sah aus wie halt so ein, wie eine edle Ölfass, was brannte. Also war halt dementsprechend mit Luftzügen und keine Ahnung versehen. Das war der Pyron. Der hat ein Feuerchen gemacht. Da gibt es so eine Feuerplatte oben drauf. Das heißt, dass du da so eine Plancha mäßig halt auf grillen kannst. Aber so alleine als Möbel für den Garten, um einfach so, weißt du, wenn es kalt wird, das Ding heizt sowas von dermaßen ein. Das war echt eine sehr schöne Geschichte. Aber ich schweife ab. Also Dutch Oven, wenn ihr irgendwo die Chance habt, mal sowas in die Finger zu kriegen, mal auszuprobieren, macht das unbedingt. Am besten natürlich wirklich mit Kohle oder einfach ins Feuer stellen. Das hat eine ganz besondere Romantik, wenn du eine Suppe oder ein Gulasch jetzt gerade, wo es kälter wird, einfach da darin zubereitet. Aber wie gesagt, ich bin auch gespannt, was das Ding im Backofen für Ergebnisse erzielt. Ich habe ja schon viel auch mit diesen gusseisernen Brätern dann Ochsenbäckchen oder sowas zubereitet im Backofen. Aber ich bin gespannt, ob das noch was anderes ist. Was auch sehr schön ist, dass dieser Dutch Oven Deckel, den kannst du eigentlich auch immer als verwenden als Pfanne. Ich habe es gelesen, da gibt's Dutch Oven, die haben einen Liter Fassungsvermögen. Also allein der Deckel kann einen Liter Flüssigkeit aufnehmen, so nur, dass ihr mehr so eine Vorstellung davon habt. Und ihr könnt natürlich dann auch einfach, der hat Grillen wie eine Steakpfanne, einfach so ins Feuer stellen und Steaks dann damit zubereiten. Hammer. Also ärgere mich, dass ich keinen Garten am Haus habe, sonst würde ich das Ding echt noch viel, viel mehr benutzen. Ich bin mir aber schon Dinge am überlegen, wie ich auf dem Balkon vielleicht mal so eine kleine Kohle angezündet kriege. Aber gut, also so viel zum Dutch Oven. Schichtfleisch, da kommt auf jeden Fall noch mein Rezept zum Schichtfleisch in nächste Woche vielleicht. Hoffentlich komme ich dazu, es zu schreiben. Ist ein super Einweihungsgericht für das Gerät. Ich werde es auf jeden Fall noch viel, viel öfter machen. Problem ist halt, es müssen 3 Kilo Schweinenacken rein, dann ist es voll. Ich muss mal kleinere Portionen ausprobieren, ob man das Ganze vielleicht mit einer Kilo Befüllung oder 1,5 Kilo Befüllung für 4 bis 6 Personen im heimischen Backofen vielleicht auch nochmal durchführen kann. Das ist auf jeden Fall, wird der Dutch Oven mich jetzt echt durch den Winter begleiten und ich bin sehr gespannt, was ich damit noch alles ausprobieren werde. Dann nächstes Experiment, missglücktes Experiment, wo ich euch auch gerne von erzählen würde, ist, ich habe Eggs Benedict gemacht. Meine Frau hat sie sich zum Frühstück nochmal gewünscht, dann bin ich natürlich auch dem nicht abgeneigt. Das sind, ich habe es schon wahrscheinlich oft genug erzählt, pochierte Eier mit auf einem English Muffin. Das ist sowas wie so ein weiches Brötchen. Das wird getoastet und da kommt der Speck mit drauf und Sauce Hollandaise. Und was ich jetzt total gerne mache, ist noch ein bisschen gebratene Blutwurst. Und genau so habe ich es dann halt auch gemacht. Und ich dachte halt, pochiertes Ei, oh, das ist schon mal so anstrengend, wenn man das Ganze dann muss man Wasser zum Kochen bringen, Strudel machen und das klappt halt dann auch nicht immer und ich war auch ein bisschen in Zeitstress. Ich wollte 4 pochierte Eier machen, das heißt, du kannst auch immer nur 1 pro Topf machen, bin dann zu geizig, 3 Töpfe oder 2 Töpfe auf und herzustellen. Ihr kennt das Problem und dachte, ha, pochierte Eier habe ich doch mal im Sous-Vide-Becken Varianten gesehen. Und es geht echt nicht um ein Onsen-Ei, das wollte ich echt nicht haben, weil das Onsen-Ei einfach von der Eiweißkonsistenz her nicht an das pochierte Ei rankommt. Aber es wurde suggeriert, dass man das auch super in einem in einem Sous-Vide-Becken machen kann. Also habe ich das gemacht, Rezepte rausgesucht und habe es dann für 16 Minuten bei 75 Grad da reingepackt. Und das war ein komplettes Desaster. Das Foto, was ich gepostet habe, sieht auch noch ganz nice aus. Wobei einfach die Eigelbe waren halt so fest. Das Key-Feature von einem pochierten Ei ist, dass dieses schöne Eigelb einfach da rausläuft und sich ergießt über das ganze, über den ganzen Muffin. Ne? Aber nix war. Ne? War fest. Es war nicht zu weit gekochtes Ei fest. Es war halt gerade so fest, dass es nichts mehr gelaufen ist. Es war immer noch so leicht so kurz cremig noch innen. Ne? Also es war schon lecker, aber es sah halt total scheiße aus, weil das Eiweiß nicht gestockt ist und komplett weggelaufen ist. Also wir hatten das Problem, dass das Eiweiß direkt am Eigelb vorbei über die Blutwurst nach unten gelaufen ist, auf Tellerboden, und obendrauf einfach so zwei gelbe Eigelb-Dotter-Dinger obendrauf bleiben, also wie zwei Augen, die dich anstarren. Ne? Also optisch nicht schön, durch das Fehlen der Cremigkeit von dem Eigelb auch nicht so richtig schön. Eiweiß für mich noch okay, ich kann sowas essen, aber für viele wahrscheinlich wäre das einfach viel zu glibberig gewesen. Ja, also wirklich, man kann sagen, komplett in die Hose gegangen, dieses Sous-Vide-Experiment. Es sind viele Kommentare, ich habe das in Instagram-Stories auch so ein bisschen den Fail beschrieben und auch in den Kommentaren vom Bild. Kamen noch Tipps, dass eigentlich das total gut funktioniert, und ich glaube, ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben, werde aber nochmal genauer recherchieren, ob das funktioniert, weil ich dachte eigentlich, dass 16 Minuten dem Ganzen noch nicht so zusetzen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Eigelb so schnell so fest wird, und hätte auch nicht gedacht, dass bei 75 Grad das Eiweiß noch so glibberig bleibt. Ja, also für einen Onsen war es eigentlich schon spannend. Einen Onsen serviere ich dann ja auch gerne in eher in was Schalenartigem, dass das Eiweiß und das Eigelb einfach näher zusammenbleiben müssen. Die Eiweißkonsistenz war dafür für einen Onsen schon recht gut. Das ist vielen auch gerne mal wirklich zu glibberig. Muss dann auf jeden Fall kürzer rein, oder keine Ahnung, also das Eigelb muss auf jeden Fall weicher werden. Ja, das war so mein Erlebnis mit dem Sous-Vide-pochierten Ei. Leider völlig in die Hose gegangen. Dann habe ich weitere Experimente. Ich habe irgendwie das Glück gehabt, dass ich in den letzten 2-3 Wochen, sind mir wahnsinnig oft Austern vor die Linse gesprungen, vor den Magen gesprungen. Und da habe ich, einmal hat mir eine Freundin eine ganze Kiste vorbeigebracht, die übrig war, und sie isst sie selber nicht, und ich bin ja ein richtig kleiner Austernliebhaber. Und das andere Mal hatte ich richtig Lust drauf und habe mir im Fischladen einfach 6 Stück bestellt. Und da habe ich zwei sehr schöne Rezepte mitgemacht. Ihr könnt das euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr Austern mögt. Ne? Ist ja, scheiden sich die Geister dran. Ich mag das total gerne. Gerade ich mag sie auch gern pur. Vielleicht nur ein leichter Tick Zitrone, einfach, dass so dieses Meer rum, diese Frische ist einfach so Hammer. Und für mich habe ich da halt rausgefunden, dass die Jutsu, da hatten wir ja in der Folge, wo Martin auch von diesem Coca-Cola-Dinner von Tim Rauer erzählt hat, ausführlich über die Jutsu auch mal gesprochen, dass diese besondere Zitrone aus Japan. Daraufhin habe ich auch, mein Vater war arbeiten in Japan, und habe ich extra eine Bestellung für Jutsu aufgegeben und verschiedene Jutsu-Produkte da einfach aus dem Supermarkt. Frisch ging es leider nicht, weil die Reise war so lang, dass hier, glaube ich, keine frischeren Sachen angekommen wären, auch so ein frischer Saft, sondern das waren so diverse japanische Jutsu-Köstlichkeiten, wo ich am Ende noch nicht mal weiß, was es alles ist. Das war zum Beispiel ein Gelee. Das ist so eine Kapsel, und da ist ein Gelee drin, das jetzt gar nicht so sauer ist. Ich habe mir viel saurer erwartet. Aber eine sehr schöne, so ein Jutsu-Saft mit Sesam, geröstetem Sesam drin. Den benutze ich, habe ich jetzt für 2 Austernrezepte auch benutzt. Einfach so als Zitronenersatz. Und das erste Rezept war also diese mit Jutsu und Lachskaviar und einer knusprigen Lachshaut und Charapita Chili. Diese Charapita Chili habe ich von diesem Facebook-Event in Berlin vom Chris. Chris von Ugly Chilis Blog. Germany, die züchten halt Chilis noch und nöcher, und die Charapita ist eine ganz besondere Chili, und da habe ich einfach ein paar von mitgenommen, und diese Chili habe ich halt mit in diese Auster, so eine ganz dünne Scheibe mit reingelegt. Die sind ganz, ganz klein, die sind so kleiner Fingernagel groß nur, vielleicht ein bisschen größer, sehen aus wie kleine Kürbisse. Habe ich ganz dünne Scheiben geschnitten, einfach eine Scheibe mit reingelegt, super Schärfe, schöne fruchtige Schärfe, die auszuhalten ist, und jetzt bitte nicht von Dekadenz sprechen, diese knusprige Lachshaut. Ich habe an diesem, das war der Gang, wo ich richtig Lust hatte auf Fisch, und da habe ich meiner Tochter einfach ein Lachsfilet geholt, und ich hole es immer auf der Haut, weil es vom Garn her schöner ist, und ich eigentlich auch total gerne diese Lachshaut auf der Haut. Viele Grüße an Sven. Esse, und diese Lachshaut, meine Tochter isst sie nicht, und dann habe ich sie halt runtergeschnitten, habe sie nochmal kurz angebraten, dass sie halt komplett crunchy geworden ist, und habe davon einfach Scheiben, Stücke mit in diese Auster gelegt, und diese crunchy Fischaromatik und dann auch diese Lachskaviar passt auch wieder, also alles im Lachs zur Auster, da passt das total gut. Und ja, das war das eine Austern-Rezept, und das andere habe ich auch asiatisch angehaucht mit einer Teriyaki-Soße. Die hatte ich angedickt mit Speisestärke, dass es einfach so ein Gelee war oder so ein Gel. Ich glaube, Gel heißt es jetzt professionell. Auch wieder Yuzu und Wasabi Crunch. Das waren die besagten Wasabi-Erbsen aus dem China-Laden. Püriert oder gecrunched, also nicht mit dem Hammer draufgehauen, sondern mit dem Pürierstab durch, dass es einfach so ein Crunchy gibt, und dann so asiatische Austern nochmal. Zwei sehr schöne Geschichten, die mit der Chili wird diese Woche auch so ein Blogbeitrag online gehen, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Ansonsten, ja, waren das mal zwei Austerngerichte, die jetzt auch in Kürze im Blog aufschlagen, nochmal seit langem. Warte ich einfach total Lust drauf. Ja, und dann habe ich jetzt, wir sind jetzt fast sind wir am Ende. Wir sind am Ende. Ich habe es jetzt auch schon wieder länger gemacht, wie ich dachte, dass ich kann. Hammer, sehr schön. Habe ich zum Schluss noch einen kleinen Podcast-Tipp, den hat mir an diesem Prime-Barbecue-Abend der Nils von Luma Beef hat mir einen Podcast genannt, den man sich unbedingt mal anhören sollte. Und das ist der Fleischglück-Podcast. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, ich weiß nicht, ob er schon in iTunes ist, ich habe jetzt mal die Webseite verlinkt. Und wie der Name schon sagt, geht es da nur um Fleisch, aber hier werden Metzger halt interviewt, oder auch die erste Folge ist mit Lucky Maurer. Der hat uns ja auch schon mal in Folge Schieß mich tot vom Küchenfunk auch schon mal gegrüßt. Da haben wir auch, glaube ich, über das Kochbuch von ihm gesprochen. Und ich war da auf der Beef Academy von Otto Gourmet, die er gehalten hat. Und das ist halt ein wirklicher Koryphäe im Bereich deutsches Wagyu. Er züchtet selber die Rinder, er schlachtet die Tiere selber, er zerlegt die Tiere selber, er verbraucht das ganze Tier. Ist total in diesem Nose-to-Tail-Gedanken verschrieben. Und ja, er hat in dieser ersten Podcast-Folge einfach, erzählt er viel halt von seinen Rindern, von seiner Arbeit, von japanischem Wagyu, was mir im Vorfeld gar nicht so bewusst war. Ich fand, das war eine mega interessante Folge, zumal gerade dieses japanische Wagyu, wo er halt auch ansprach, das ist ja dieses ultra marmorierte Fleisch, wo man ja irgendwie dann blumig auch diese Idee hat, dass es voll, die werden die ganze Zeit mit Treber gefüttert und Zake eingerieben und so weiter. Aber das ist schon irgendwo auch ein Stück weit die Gänsestopfleber Japans ist, ne? Und das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So habe ich das noch nicht gesehen. Also diese Folge ist mega interessant. Hört sie euch gerne mal an. Ich habe sie, wie gesagt, hier verlinkt. Ich glaube, sie ist auch bei Spotify. Und ja, ich habe jetzt bisher nur die erste Folge gehört. Ich glaube, da ist auch mal Heiko Barth. Das ist ein Metzger, mit dem ich auch in Paris war vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Und der in der Pfalz seinen Laden hat und zum Beispiel auch als mit einer der ersten in Deutschland dry-aged Schweinefleisch gemacht hat. Die Wutzewampe und sowas habt ihr bestimmt schon mal hier im Podcast gehört. Der ist zum Beispiel in einer Folge drin. Hört euch sehr, sehr gerne mal den Fleischglück-Podcast an. Wenn es euch Fleisch und auch Tierhaltung, wenn es euch interessiert. Ich fand das eine sehr erhellende halbe Stunde. Und ja, passend dazu auch zum Fleisch findet ihr bei mir im Blog jetzt auch nochmal einen Beitrag zum Chugichu. Da habe ich einfach nochmal niedergeschrieben, was wir wahrscheinlich hier im Küchenfunk schon mega oft besprochen haben. Vielleicht habe ich noch eine Ergänzung gefunden, die wir hier noch im Podcast noch nie beschrieben haben. Aber da sind auf jeden Fall leckere Bilder noch mit dabei gewesen. Ich habe ein paar schöne Fotos vom Chugichu und vom zubereiteten Chugichu gemacht. Könnt ihr euch ein bisschen Speichelfluss abholen, wenn ihr mögt. Oder mal nachlesen, vielleicht habe ich da noch irgendwas beschrieben, was wir hier im Podcast noch nicht besprochen haben. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bin überrascht, wie lange wir das jetzt wieder hinbekommen haben, wie lange ich das hinbekommen habe in meinem Monolog. Die nächste Folge wird hoffentlich wieder mit Martin sein. Ich bin auf jeden Fall dran, dass wir den nächsten Termin finden. Aber ja, zwei Läden. Ich muss auch echt gestehen, ich habe es immer noch nicht ins Worst-Case-Szenario geschafft. Ne? Ich habe jetzt schon mehrere Termine angepeilt und immer sind sie nicht zustande gekommen. Es ist halt immer noch eine Dreiviertelstunde Fahrt. Das ist echt leider nicht um die Ecke. Aber ich das wird ganz, ganz übel, wenn ich da hinkomme. Ich habe die ganze Karte, ich glaube, ich muss die ganze Karte bestellen. Sie haben zwar jetzt ja die Best-Case-Szenario, das ist diese Platte, wo ja alles zum Probieren drauf ist, aber ich weiß nicht, ob mir das reicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht alles irgendwie Einzelkomponente probieren muss. Ich muss mir wahrscheinlich ein paar Leute einladen und dann müssen wir da mal hin. Vielleicht machen wir ein Hörertreffen da, wenn da den Platz wäre, das stimmt. Wir müssen mal mit Martin reden, wir müssen mal ein Hörertreffen in der fetten Kuh oder im Worst-Case-Szenario machen. Also dann komme ich da vielleicht auch mal hin. Es steht auf jeden Fall auf der Agenda. Im Oktober werde ich definitiv irgendwann dahin kommen. Ich versuche, verspreche es. Und ja, dann spiele ich jetzt mit mir selber Chefkoch Bingo. Was haltet ihr davon? Ich bin mal gespannt, ob das auch so witzig ist wie mit Martin zusammen. Werbung. Ja, super, ne? Dann gehst du hier, dann willst du auf Rezepte klicken und dann rutscht das Rezepte-Knöpfchen runter und dann drückst du zufällig auf die Werbung. Oh, so ein Zufall. Grrr. Ah, ein schönes Rezept. Ich glaube, das ist auch sogar Dutch Oven geeignet. Es ist ein Bœuf Bourguignon. Und das sieht auch ganz gut aus von den Zutaten. 1 Kilo Rindfleisch, 2 Zweige Thymian, 1 Bund Petersilie, 1 Lorbeerblatt, 750 Milliliter Rotwein, Burgunder vorzugsweise, Knoblauchzehe, eine Knoblauchzehe ist, finde ich, zu wenig, 350 Gramm Champignons, 150 Gramm Speck durchwachsen, 2 Möhren, Öl, Salz, Pfeffer, Butter, Tomatenmark, Mehl und Schalotten. Ja, Classic, wirklich ein... ja, also wie gesagt, ich würde mehr Knoblauch, noch ein bisschen mehr Knoblauch vielleicht dran tun. Und hier steht also die Stücke Fleisch, das sind ja recht große Brocken, ne? Also nicht so Gulasch, sondern so, was sind das, die vierfache Größe von so einem Gulaschwürfelchen, ist das schon, das soll schon ein bisschen größer sein. Steht für 2 Stunden in Rotwein einlegen. Macht das bitte einen Tag oder so. Was ich dann gemacht habe, ist so Zwiebeln, Möhrchen und sowas habe ich auch schon mit in den Rotwein geschmissen und die Kräuter natürlich auch. Und dann nimmt man das aus der Marinade, tupft es ein bisschen ab und brät das dann knackig in dem Bräter oder im Dutch Oven an und gießt dann nachher halt diesen Wein und die ganzen Sachen halt wieder dazu. Und hier steht 2,5 Stunden, ja, sieht doch ganz gut aus. Das ist ein sehr leckeres Bœuf Bourguignon, habe ich ja auch in Frankreich mal zubereitet. Das ist echt ein schöner Klassiker, der einfach ein sehr... durch diesen Wein eine sehr schöne, kräftige Aromatik bekommt, aber durch die Größe, also ich fand das, was mir sehr erhellend bei Bœuf Bourguignon vorkam, war einfach diese Fleischstückgröße, ne? Ich glaube, das kriegst du beim Metzger, die würden dich erstmal komisch angucken. Hier in Deutschland, wenn du dann Bœuf Bourguignon oder sagst ein Gulasch, aber bitte viel, viel größer geschnitten, da würden die dich erstmal ein bisschen komisch angucken. Aber es ist wirklich ein Unterschied. Es ist ein Unterschied fürs Garen und es ist zum Portionieren auch schön, dass du einen so einen Fleischklops dann auch jedem auf den Teller geben kannst. Also sehr schönes Gericht. Ich guck mal in die Kommentare rein. Nur im Topf. Also ja, das hat 4 Stunden gedauert. Okay. Ja, also nur positive Kommentare. Ich kann ja jetzt hier nichts finden. Nicht mal was Witziges. Verkochen die Möhren nicht, wenn sie 2 Stunden mitschmoren? Ja, natürlich, aber das ist egal. Man kann sie ja trotzdem noch essen, ne? Also hier ist auf jeden Fall auch 3,5 Stunden, also das Rezept, 2,5 Stunden hat wohl nicht gereicht. Ne? Also, wisst ihr Bescheid? Also ich finde ja eh bei sowas ist jetzt Hitze nicht, Zeit nicht unbedingt ein besonderer Faktor, außer man will es halt fester haben. Aber ich bin gerade bei so Fleischgeschichten immer gerne dabei, dass ich sage, ach, macht's doch einfach ein bisschen weicher. Ich mag dieses Ochsenbäckchen, ne? Sehr schön. So, dann verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Restsonntag, wenn ihr es natürlich klassisch, wie es sich gehört für den Küchenfunk, am Sonntag hört. Wahrscheinlich bei der Bœuf Bourguignon oder Sonntagsbratenzubereitung. Oder halt in den Malediven am Strand bei 40 Grad. Ich glaube, andere sollten ja auch, wie zum Beispiel der Martin, es zum Einschlafen hören. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Aber ich nehme es einfach mal so. Wenn ihr zu dieser Folge noch was loswerden wollt, dann geht doch bitte auf küchen-funk.de und schreibt einen Kommentar, weil, wie ihr gerade bei der Reisfolge gesehen habt, es ist wahnsinnig erhellend, was da noch alles bei rumkommt, dass ich natürlich auch gerne wieder in der nächsten Folge mit aufnehme und allen zuteil werden lassen möchte. Ihr könnt auch gerne uns auf Twitter schreiben oder auf Instagram sind wir jetzt auch. Ihr könnt uns E-Mails schreiben. Ganz schön wären Audiokommentare, das habe ich ja eben schon erwähnt. Auch das findet ihr alles auf küchen-funk.de und bla bla bla, schreibt uns einen Kommentar, eine Bewertung bei iTunes, damit noch viele Leute das hier zu sehen bekommen, zu hören bekommen. Ich bin auch gerade krampfhaft versuche ich den Küchenfunk irgendwie bei Spotify reinzukriegen, aber da wir schon so lange am Markt sind und selber hosten, es gibt für Spotify keine Schnittstelle, die es erlaubt, wenn man selber hostet, irgendwie in dieses blöde Netzwerk reinzukommen. Du kannst dir 1000 Anbieter, also 20 Anbieter gibt es, die dann für Geld kannst du deinen Podcast da hosten. Die haben eine automatische Schnittstelle zu Spotify und du bist klatsch, bumm, bang, ab deiner ersten Folge damit drin. Aber die kostet dann 5 bis 15 Euro im Monat. Das sehe ich dann auch einfach nicht ein, zumal wir jetzt 165 Folgen hier im Küchenfunk haben und ich habe auch echt keine Lust, das nochmal umzuziehen oder zu machen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit unserem selbst gehosteten Zeug. Ärgere mich nur echt maßlos, dass wir bei Spotify echt nicht reinkommen. Wir können, wir haben das versucht über, ich habe die Supports angeschrieben, rauf und runter. Wenn du selber hostet und da rein willst, gibt es ein obskures Google-Form, was du ausfüllen kannst. Und ja, da kannst du dir dann, ich habe das schon in den letzten 4 Monaten 3-mal gemacht und keine Antwort. Also das ist wahrscheinlich die runde Ablage, in die das Ganze direkt läuft. Ihr könnt gerne, ich verlinke mal den Küchenfunk-Podcast, den Spotify, dieses Formular, und da könnt ihr das einfach mal zuspammen. Das könntet ihr für mich mal einfach machen. Füllt einfach aus, einfach immer wieder Küchenfunk, ihr müsst den Feed angeben, bitte vom MP3. Und spammt doch einfach mal Spotify zu, damit die dann irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie vielleicht Bedarf ist. Vielleicht ist es natürlich für euch der Bedarf nicht, weil ihr könnt uns ja hören. Aber ich finde, der Martin, dem liegt es auch sehr am Herzen, dass wir einfach da mal reinkommen. Und ich würde es einfach auch gerne mal haben, weil ich habe jetzt auch festgestellt, dass das ein oder andere bei Spotify an Podcasts schon echt Laune macht zu hören, die ich jetzt so gar nicht im iTunes drin habe. Und ja, das wäre echt mega. So, und dann bin ich raus. Ich habe genug gebettelt, ne? Und Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Macht's gut und lecker und bis dann. Ciao.